Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 1. März 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeile. Präsident fördert Verbesserung des Justizsystems in Indonesien. Vizepräsident ist von sicheren Wahlen überzeugt. Die Gesellschaft sollte die Wahlen 2019 begrüßen. Der indonesisch-vietnamische Handelswert. China und EU-Länder sind vielversprechende Märkte für indonesischen Garnelenexport. Das indonesische Landwirtschaftsministerium weitet den Export von Kohle aus Brastagi nach Südkorea und Taiwan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Maßnahmen des Obersten Gerichtshofs zur Verbesserung der Geschäftserleichterung gewürdigt. Dadurch vergrößere sich das internationale Vertrauen auf Indonesien. Das sagte Joko Widodo am 27. Februar bei der Plenarsitzung des Obersten Gerichtshofes in Jakarta. Der Leiter des Obersten Gerichtshofes, Hatta Ali, sagte, dass er unter anderem gute Leistungen vor allem in den Scheidungsfällen erreicht habe. Im Jahre 2018 steigerten diese sich auf 3% im Vergleich zu 2017. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara erklärte Hatta Ali weiter, dass die Falllösungen im Obersten Gerichtshof im Allgemeinen mehr als 97% erreichten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla sagte, die allgemeinen Wahlen 2019 werden sicher stattfinden, da keine Partei für bestimmtes Politikinteresse kämpfe, sondern meistens nur nach größerer Macht strebe. Yusuf Kalla rief deshalb die Unternehmer auf, Indonesien nicht zu verlassen und sich keine Sorgen um Indonesiens Situation nach den Wahlen zu machen. Dies teilte Yusuf Kalla gestern in Jakarta in seiner Rede bei dem Programm des Kabelfernsehens CNBC zum Thema Indonesien-Aussicht 2019 mit. Yusuf Kalla sagte weiter, die Parteien in Indonesien seien sehr dynamisch. Dies bedeutet, dass die Parteien ihre Unterstützung einfach ändern können. Die Präsidentschaftswahlen 2019 verursachen viele Spannungen in der Gemeinschaft, da es nur zwei Präsidentschaftskandidaten und keine Mittelachse gebe, sagte Yusuf Kalla weiter. Ihm zufolge ereignen sich die Spannungen während der Präsidentschaftswahlen nur in der Cyberwelt. In der Tat befreunden sich die Politiker von den beiden Präsidentschaftskandidaten gut miteinander, fügte Yusuf Kalla hinzu. Der Koordinationsminister für Recht, Politik und Sicherheit Wiranto ermahnt alle Beteiligten, die Durchführung der parallelen Wahlen 2019 für die Führerschaft des Landes freundlich aufzunehmen. Das sagte am 21. Februar bei der Eröffnung der Nationalkoordinationssitzung zum Thema nationale Wachsamkeit im Rahmen der Stärkung der Durchführung der parallelen Wahlen 2019 in Batam, der Inselgruppe Provinz Riau. Laut dem Minister gebe es tatsächlich Unterschiede. Diese sollten aber die Einheit der Nation nicht brechen. Die Wahlen sei der gemeinsame Moment, um eine bessere Zukunft zu erreichen, erklärte Minister Wiranto weiter. Der bilaterale Handelswert zwischen Indonesien und Vietnam während des Jahres 2018 erreichte 8,45 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Jahr 2017 ist der Handelswert beider Länder 30% gestiegen. In seiner schriftlichen Erklärung sagte der indonesische Generalkonsul in Ho Chi Minh, Hanif Salim, gestern in Jakarta, dass Indonesien damit den Überschuss in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar erreichte. Den Daten der vietnamesischen Statistikbehörde nach sind die größten indonesischen Exporte nach Vietnam die Kohlen, pflanzliches und tierliches Öl, Fett, Computer, die Elektrogeräte, die Autobestandteile und die Chemikalien. Hanif zufolge sei die indonesische Vertretung in Vietnam optimistisch, um den indonesischen Handelswert auf dem vietnamesischen Markt zu steigern. Der Grund dafür sei, Indonesien habe noch die Chancen, die Haushaltgeräte, die Nahrungs- und Getränkeprodukte nach Vietnam auf den Markt zu bringen, fügte Hanif hinzu. Die Assoziation von indonesischen Unternehmern im Fischerei-, Verarbeitungs- und Vermarktungsbereich bewertete, dass China und die Länder der Europäischen Union der vielversprechende potenzielle Markt für den indonesischen Garnelenexport sind. Der Leiter der Assoziation der indonesischen Unternehmer im Fischereiverarbeitungs- und Vermarktungsbereich, Budi Wibowo, erklärte gestern in Jakarta bei der Diskussion zum Thema die Aussicht der indonesischen Fischerei 2019, dass die USA, die Länder der Europäischen Union und China die größten Exportzielländer für die indonesischen Garnelen seien. Mehr als 65% der indonesischen Garnelen bzw. 129.900 Tonnen werden in die USA exportiert. 4,2% bzw. 8.300 Tonnen Garnelen in die EU-Länder und 3,39% bzw. 6.700 Tonnen Garnelen nach China. China war früher das größte Garnelenproduzentenland in der Welt, aber jetzt importiert China jedes Jahr 400.000 Tonnen Garnelen. Nur 2% dieser Zahl wird von Indonesien bedeckt. In diesem Jahr muss Indonesien den Garnelenexport nach China ernster nehmen. Das indonesische Landwirtschaftsministerium weihte den Export von 25 Tonnen Kohle aus Brastagi, Nord-Sumatra, in einige Länder, wie unter anderem Malaysia, Japan, Singapur, Südkorea und Taiwan ein. Der Leiter der Behörde für landwirtschaftliche Quarantäne, Ali Jamil, sagte gestern den 21. Februar in seiner schriftlichen Meldung, der Kohl aus Brastagi sei eines der 147 landwirtschaftlichen herausragenden Exporterzeugnisse aus Nord-Sumatra. Der Export von Kohl steigerte sich in den letzten 5 Jahren weiter. Ausnahmsweise im dritten Jahr verminderte dieser Export sich durch die Eruption von Sinabung. Ali Jamil fuhr fort, neben Kohl seien auch 19 andere Produkte im Wert von 270 Milliarden Rupiah über den Hafen Belawan exportiert. Diese 19 Produkte seien unter anderem Kaffee, Gemüse, Zimt und Gummiplatte. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.915,77 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.004,49 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.086 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Verhandlungsposition Nordkoreas nach dem Gipfeltreffen in Hanoi, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die internationale Gemeinschaft schenkt eine große Aufmerksamkeit dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un. Die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft fokussiert sich auf das Treffen, das schneller endete und dem entworfenen Plan nie entsprach. Die hohe Hoffnung an das Treffensergebnis beider Staatschefs wird nie erfüllt. Das Treffen in Hanoi, Vietnam, ging zu Ende ohne Vereinbarungen beider Länder. Präsident Trump und der Staatschef Kim Jong-un unterzeichneten überhaupt nie einen Vertrag. Das Treffen in einem kommunistischen Land wie Nordkorea sei eine Realisierung des historischen Treffens zwischen Trump und Kim am 12. Juni 2018 in Singapur. Es ist nicht gleich wie das Treffen in Singapur, in dem eine Erklärung nach dem Treffen gegeben wurde. Das Treffen in Hanoi wurde von wenigen Vertrauen des UN-Präsidenten hinsichtlich des guten Willens des nordkoreanischen Staatsoberhäupters bezeichnet. Trump war optimistisch und brachte zum Ausdruck vor dem Treffen, dass Kim die Hoffnungen der USA nicht erfüllen konnte. Trump sagte, dass Kim die USA aufgefordert habe, um die Sanktionen gegen sein Land ohne die volle Verpflichtung zur Denuklearisierung aufzuheben. Präsident Trump betonte auch, dass die Vereinigten Staaten die Forderungen von Kim nicht aufgegeben hätten. Der Begriff noch nicht aufgeben ist wirklich interessant zu beobachten. In Bezug auf die Verhandlungen kann das Wort noch nie immer noch die Möglichkeit beinhalten, dass ein Problem neu verhandelt werden könne. Es gibt zwei Dinge hinsichtlich des Wortes noch nie. Erstens gibt es noch eine Möglichkeit für weitere Gespräche. Zweitens kann Nordkorea eigentlich eine starke Verhandlungsposition haben. Nordkorea hat der Welt seine Existenz gezeigt. Durch einige Phasen des Treffens mit Donald Trump hat Kim gezeigt, dass er und sein Land von großen Ländern wie den USA sehr berücksichtigt werden. Ob Nordkorea endlich vom nächsten Treffen mit den Vereinigten Staaten mehr profitieren, ist es von Nordkorea abhängig. Das kann auch gesehen werden, inwieweit große Länder wie China ihre Unterstützung für den Führer Kim Jong-un zeigen werden. Man kann anerkennen oder nicht, dass China enge Beziehungen zu Nordkorea habe. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Voice of Indonesia.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 1. März passierten. Wie folgt. In Korea beginnt die Bewegung des 1. März als Demonstration für eine gewollte Unabhängigkeit Koreas vom japanischen Kaiserreich. Bis zur Niederschlagung im August werden bei dem Aufstand rund 7.500 Menschen getötet. Die Bewegung des 1. März, koreanisch Samil Undong, war eine Unabhängigkeitsbewegung in dem von Japan 1910 annektierten Korea. Die Bewegung richtete sich gegen die Besetzung Koreas durch Japan und dessen Kolonialpolitik und begann am 1. März 1919 mit der öffentlichen Verlesung der Unabhängigkeitserklärung in Seoul, gefolgt von über Monate andauernden Demonstrationen in fast allen Provinzen des Landes, bis sie durch die japanische Armee niedergeschlagen wurden. Die Provinzpolizei und Kolonialverwaltung waren völlig überrascht und zunächst nicht Herr der Lage. Auch wenn danach relativ schnell die Proteste unter Druck und später dann die Situation wieder befriedet werden konnte, so gelang es ihr erst ein Jahr später, die Erhebung endgültig niederzuschlagen. Bis dahin wurden nach japanischen Quellen von 153 Menschen getötet, 12.000 verhaftet, 8 Polizisten und Militärangehörige getötet und 158 verwundet. Nach einer koreanischen Schätzung wurden 7.509 getötet, 46.303 verhaftet und 15.849 verwundet. Die Generaloffensive vom 1. März 1949 war eine Militäroffensive während der indonesischen Nationalen Revolution. Anfang 1949 hatte Hamengkubuwono des 9. die Idee, eine große Offensive gegen Yogyakarta und die niederländischen Besatzer zu starten. Ziel dieser Offensive war es, der Welt zu zeigen, dass Indonesien noch existiert und nicht bereit ist, sich zu ergeben. Die Idee wurde General Sudirman, dem Befehlshaber der indonesischen Armee, vorgeschlagen und erhielt seine Zustimmung. Im Februar 1949 hatte Hamengkubuwono des 9. ein Treffen mit dem damaligen Oberstleutnant Suharto, dem Mann, den Sudirman zum Feldkommandanten der Offensive gewählt hatte. Nach dieser Diskussion wurden Vorbereitungen für die Offensive getroffen. Dies beinhaltete verstärkte Guerilla-Angriffe in Dörfern und Städten um Yogyakarta, um die niederländische Station zu mehr Truppen außerhalb von Yogyakarta zu machen und die Zahl in der Stadt selbst zu verringern. Am 1. März 1949 um 6 Uhr morgens starteten Suharto und seine Truppen die Generaloffensive vom 1. März. Die Offensive überraschte die Niederländer. Der Sultan Hamengkubuwono des 9. seinerseits ließ seinen Palast als Versteck für die Truppen nutzen. 6 Stunden lang behielten indonesische Truppen die Kontrolle über Yogyakarta, bevor sie sich endgültig zurückzogen. Die Offensive war ein moralischer und diplomatischer Erfolg, der Truppen in ganz Indonesien inspirierte und den Vereinten Nationen bewies, dass die indonesische Armee noch existiert und in der Lage ist zu kämpfen. Choi Tausan Choi im Osten Afghanistans beginnt die bis zum 18. März dauernde Operation Anaconda mit dem Ziel, 500 bis 1.000 dort vermutete Al-Qaida und Taliban-Kämpfer zu töten. Die Operation Anaconda war der Codename für eine militärische multinationale Unternehmung unter der Führung von US-Streitkräften im Osten Afghanistans im März 2002. Zusammen mit alliierten afghanischen Milizen und Spezialeinheiten mehrerer Nationen sollten die Einheiten der Al-Qaida und der Taliban im Sahikot-Tal und dem Armagebirge südlich von Chomat aufgespürt und bekämpft werden. Die Operation war das erste umfangreiche Gefecht nach den Hauptaktivitäten im Krieg in Afghanistan unter Einsatz von konventionellen Streitkräften mit direkter Kampfbeteiligung. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Dari lubuk hatiku, aku berkata, walaupun pahit yang ku rasa, ku kan tetap setia.
Das war das Lied mit dem Titel Zugunsten der Liebe oder auf Indonesisch Demi Cinta, das von Mus Mujiono gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien, Thailand und Malaysia haben der Verminderung des Kautschuk-Exportes zugestimmt, um den Kautschukpreis zu steigern. Drei Kautschuk-Hauptproduzentenländer der Welt, Indonesien, Thailand und Malaysia, sind für eine Minderung des Kautschuk-Exportes. Sie stimmten darin überein, den Export von 200 bis 300.000 Metriktonnen zu vermindern. Dies soll dazu dienen, den Kautschukpreis zu steigern. Dieses Übereinkommen wurde am 22. Februar 2019 in Thailand erreicht. Der indonesische Wirtschaftskoordinationsminister Darmin Nasution sagte am letzten Montag in Jakarta, dass die vereinbarte Exportmenge zum SEMA beim internationalen Treffen des dreiseitigen Kautschukrates oder ITRC gehöre. Darmin Nasution fuhr fort, dass die Reduzierung des Exportes für die drei kommenden Monate in Kraft gesetzt werde. Das Detail und die Umsetzung des AETS wird erneut beim Treffen von Senior Official Meeting des ITRC-Rates am 4. März in Thailand erörtert. Thailand produziert 52% des Kautschukes in der Welt, Indonesien 38% und Malaysia 10%. Laut dem Minister sei die Reduzierung des Kautschuk-Exportes wichtig, um den fundamentalen Preis wieder zu bekommen. Zurzeit erreiche der Kautschuk-Preis etwa 1,45 US-Dollar, das sind 20.300 Rupiah pro Kilogramm. Der Preis bei den Landwirten erreichte nur 7.000 bis 7.500 Rupiah pro Kilogramm. Darmin Nasution fuhr fort, die indonesische Regierung habe die Verpflichtung, die Kautschuk-Plantagen bis 50.000 Hektar pro Jahr zu rehabilitieren. Dies sei eine der ergriffenen Maßnahmen beim Treffen der Kautschuk-Produzentenländer der Welt. Inzwischen sagte der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, dass das Verkehrsministerium den Kautschuk als Rohstoff für die Industrie im Transportsektor durch Ausbau von Straßen fördere. Um die inländische Kautschuk-Absorption zu erhöhen, dieser Kautschuk solle von indonesischen Fabriken hergestellt werden. Dies diene dazu, die Industrien in Indonesien zu fördern, Gastgeber in einigen Land zu werden. Dazu sagte auch der Generaldirektor des Landesverkehrs Budi Setiadi, dass die Kautschuk-Produkte auch zur Herstellung von Verkehrssicherheitseinrichtungen verwendet werden könnten. Minister Budi Karya hofft, dass die Regierung bereit ist, 2000 Tonnen Kautschuk aufzunehmen, um Miststoff zur Herstellung von Asphalt herzustellen. Der Kautschuk-Asphalt wird in Gegenden der größten Kautschuk-Produzenten wie unter anderem Sumatra, Jambi, Medan und Kalimantan verwendet. Das war unser Indonesien.
Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu membisu? Di mana logika
pernah selama 2 jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu memisu di mana? Logika hatiku jatuh cinta kepadanya. Logika. Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa ragu membisu di mana? Kena dengan logika.
That's what does lead meet them title Logika, Order of Indonesia's di Logik. Order of Indonesia's Logika, Das von Vina Panduwinata, Gesungen Wurde. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Dieses Mal werden Sie dazu einladen, nach Bondowoso zu reisen, die Städte Pekauman zu besuchen. Liebe Zuhörer, der Bezirk Bondowoso in der Provinz Ostjava ist zu einem Gebiet des Megalithikums erklärt worden. Diese Benennung ist Teil der Bemühungen der Bezirksregierungen. Bondowosos in und ausländisches Touristen anzuziehen. Die Region hat ein großes touristisches Potenzial, vor allem als historisches Touristenziel. Durch diese Erklärung hofft der Bezirksleiter von Bondowoso, dass sich die Wohlfahrt der Bevölkerung im Umkreis der Megalithikumstädte verbessern werde. Es gibt in Bondowoso tausende von Megalithikumstädten. Nach Angaben des Bezirkes gibt es insgesamt 1215 davon, die sich zum Teil in ganz kleinen Bezirken befinden. Liebe Zuhörer, die Pekaumannstätte liegt im gleichnamigen Dorf im kleinen Bezirk Grujukan, etwa 10 Kilometer südlich der Stadt Bondowoso entfernt. Sie ist die größte im Bezirk Bondowoso. Um sie zu erreichen, können Sie mit einem öffentlichen Verkehrsmittel aus dem Terminal Bondowoso nach Jember fahren. Sie sollten an der Estepschenfabrik im Dorf Grujukan aussteigen. Danach müssen Sie etwa einen Kilometer laufen, um Pekauman zu erreichen. In Pekauman können Sie unter anderem Dolmen, Sarkophage, Menhir und den Steinkanon finden. Dieser ist wie ein Rohr oder Zylinder gebaut. Man glaubt, dass ein Fundament des Gebäudes in der Ära des Königreiches Blambangan kuno war. Außerdem nimmt man an, dass der Kanon Stein als Zeichen des Grenzgebietes und Symbol der Fruchtbarkeit der Frauen diente. Es gibt auch den Dakonstein, die wie ein Turm aus der Ära des Königreichs Bondowoso kuno aussieht. Der dortige Dolmen ist ein großer Steintisch mit kleinen Füßen und diente als Opfergabeort. Unter diesen Dolmen findet man manchmal auch ein Grab. Der Menhir ist ein großer geschnitzter Stein in Form eines Menschen. Diente dazu, der verstorbenen Menschen zu gedenken und den Verstorbenen zu symbolisieren. Die Sarkophage in der Pekaumannstätte sind meistens zerstört. Sie liegen meistens in den Reisfeldern und in der Wohnsiedlung der Bewohner. Es gibt möglicherweise noch andere Steine, die noch nicht aufgedeckt wurden, da sie noch im Boden begraben sind. Man glaubt, dass diese Steine die ältesten Bearbeitungen auf der Insel Java sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Städte Pekauman. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
di persimpangan langkahku terhenti.
Daswar Daslit mit dem Titel Yogyakarta, Das von Club Project gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über den Chili Dünger Roboter, der von Studenten der Universität Brawijaya entwickelt wurde. hören und hören, Chili ist ein wichtiges Gewürz in der indonesischen Kultur. Verschiedene traditionelle und moderne Speisen verwenden Chili in ihrer Küche. Um den Bedarf an Chili zu decken, schufen die Studenten der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Landwirtschaft der Universität Brawijaya, Malang in Ostjava, den Agrobot. Er ist ein umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Roboter, der durch studentische Zusammenarbeit zwischen zwei Fakultäten entwickelt wurde. Einer der Studenten ist Chandra Sabdana Nugroho. Er erklärte, der Agrobot wurde erstellt, weil die Verfügbarkeit von rotem Chili in Indonesien immer noch fehle, obwohl die Bedürfnisse recht hohe seien. Die geringe Produktion an rotem Chili in Indonesien werde durch Schädlingsbefall verursacht. Diese Agrobot Innovation gewannen die Studenten die Silber Medaille Anfang Februar bei der 2019 Bangkok International Intellectual Property Invention Innovation and Technology Exposition. Am Thailand's Erfindertag in Bangkok im International Trade and Exhibition Center. Sandra erklärte, dass der Roboter für das Arbeitssystem elektromagnetische Felder im Boden erzeugen kann, die Immunität oder Ausdauer von Chili-Pflanzen auslösen, sodass sie krankheitsresistenter werden und eine Beschleunigung der Photosynthese auslösen können. Und darüber hinaus kann der Roboter auch die Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtintensität überwachen. Roboter laufen automatisch in landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Die Landbesitzer können die zudem aus der Ferne beispielsweise über Mobiltelefone überwachen. Liebe Zuhörer, an dem Agrobot wird die Erwartung gestellt, dass in der Lage ist, die Verbrauchsbedürfnisse an roten Chili in Indonesien zu befriedigen und eine umweltfreundliche Lösung für die Kultivierungstechnik anzubieten. Laut der offiziellen Erklärung der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Brawijaya, kann einmal pro Woche während der Pflanzung von roten Chilis verwendet werden. Optimale Ergebnisse zu erzielen, kann während des Pflanzzeitraums 10 bis 12 Mal mit einer Einwirkzeit von 90 Minuten pro Einsatz verwendet werden. Wenn der Agrobot in kleinem oder großem Maßstab angewendet wird, können der Einsatz an organischer Düngemittel und Pestizid reduziert und die Ernteerträge gesteigert werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selalu.
Das Wort, das Lied mit dem Titel Liebe oder auf Indonesisch Cinta, das von Ajimus gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia auf Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen das Volkslied aus Nord-Sumatra. Dieses Lied hat den Titel Alusi Au. Das Lied, das aus Nord-Sumatra kommt, wird von dem Chor beim verschiedenen nationalen und internationalen Musikfestival aufgesungen. Das Wort Alusi Au bedeutet Bitte antworten. Die Texte des Liedes erzählen von Herzenausdruck von jemandem, der die Antwort auf die Gewissheit der Liebe fragt. Obwohl der Komponist des Liedes unbekannt ist, ist das Lied in ganz Indonesien beliebt. Das Lied ist eines der regionalen Lieder der Batak-Leute in der Provinz Nord-Sumatra. einer der indonesischen Musiker arrangierte das Lied neu. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Alusi Au, das von Vicky Sianipar gesungen wird. Gute Unterhaltung! Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt, Instagram, voice.of.indonesia, Twitter, @voindonesia und E-Mail, voi@voinews.id.